Rainer, lies mal vor.
Kapitel 8. Staatsanwalt und Kosmopolit. Hätte der Graf von Monte Cristo seit langer Zeit in der Pariser Welt gelebt, so würde er den Schritt des Herrn von Villefort seinem ganzen Wert nach zu schätzen gewusst haben. Wohlgelitten bei Hofe, überall wegen seiner Gewandtheit gerühmt, von vielen gehasst, aber von einigen warm beschützt, ohne jedoch von irgendjemand wirklich geliebt zu werden, nahm Herr von Villefort eine hohe Stellung in der Beamtenhierarchie ein. Kalte Höflichkeit und bedingungslose Unterwürfigkeit unter die Grundsätze der Regierung, dabei erbitterter Hass gegen die Idealisten, das waren die bezeichnendsten Eigenschaften dieser Säule des Staates. Seine Beziehungen zu dem alten Hof, von dem er stets mit Würde und Ehrfurcht sprach, machten ihn bei dem Neuen geachtet, und er wusste so viele Dinge, dass man ihn nicht nur beständig schonte, sondern auch bisweilen zu Rate zog. Vielleicht wäre dem nicht so gewesen, wenn man sich seiner hätte entledigen können, aber Herr von Villefort hauste, wie ehemals rebellische Lehnsträger, in einer unüberwindlichen Festung. Diese Festung war sein Amt als Staatsanwalt, dessen Vorteile er vortrefflich auszubeuten wusste. Selten machte oder erwiderte er Besuche. Seine Frau besorgte dies für ihn, und die Gesellschaft nahm es geduldig hin, indem sie ernsten und zahlreichen Geschäften zuschrieb, was in Wirklichkeit nur eine Berechnung des Stolzes war. Für seine Freunde war Herr von Villefort ein mächtiger Beschützer, für seine Feinde ein stummer, aber erbitterter Gegner, für die Gleichgültigen verkörperte er das starre Gesetz. Seine Physiognomie zeigte Gleichgültigkeit, sein Auge war matt und glanzlos oder unverschämt durchdringend und forschend. Herr von Villefort stand im Ruf des am wenigsten neugierigen Mannes in Paris. Seine Ungezwungenheit wurde von allen Seiten gerühmt. Er gab jedes Jahr einen Ball und erschien dabei nur eine Viertelstunde, das heißt 3/4 Stunden kürzere Zeit als der König bei dem Seinigen. Niemals sah man ihn im Theater oder Konzert oder sonst an einem öffentlichen Ort. So war der Mann beschaffen, dessen Wagen vor der Tür des Grafen von Monte Cristo hielt. Der Kammerdiener meldete Herrn von Villefort in dem Augenblick, wo der Graf, über einen großen Tisch gebeugt, auf einer Landkarte den Weg von St. Petersburg nach China folgte. Der Staatsanwalt trat mit demselben ernsten, abgemessenen Schritt ein, mit dem er im Tribunal erschien. Es war derselbe Mensch oder vielmehr die Fortsetzung desselben Menschen, den wir einst als Staatsanwaltsgehilfen in Marseille gesehen haben. Seine tiefliegenden Augen waren hohl und seine Brille mit der goldenen Fassung schien einen Teil seines Gesichtes zu bilden. Mit Ausnahme seiner weißen Halsbinde war sein ganzer Anzug schwarz und diese Trauerfarbe wurde nur durch den Streifen eines roten Bandes unterbrochen, der durch sein Knopfloch ging. So sehr Monte Cristo seiner Herr war, so prüfte er doch mit sichtbarer Neugierde den Beamten, der, aus Gewohnheit misstrauisch, mehr geneigt war, in dem edlen Fremden, so nannte man bereits Monte Cristo, einen zur Ausbeutung eines neuen Schauplatzes nach Paris gekommenen Industrieritter oder einen verkappten Missetäter, als sonst etwas zu erblicken.
»Mein Herr«, sagte Villefort mit schnarrendem Beamtenton, »der ausgezeichnete Dienst, den Sie gestern meiner Frau und meinem Sohn geleistet haben, macht es mir zur Pflicht, Ihnen zu danken. Ich komme daher, um mich dieser Pflicht zu entledigen und Ihnen meine ganze Erkenntlichkeit auszudrücken.«
Während der Staatsbeamte sprach, verlor sein strenges Auge nichts von seiner gewöhnlichen Anmaßung. Er brachte seine Worte scharf und deutlich mit unsympathischer Stimme hervor.
»Mein Herr«,
erwiderte der Graf ebenfalls mit eisiger Kälte. »Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich imstande gewesen bin, einen Sohn seiner Mutter zu erhalten, denn das mütterliche Gefühl ist das mächtigste und heiligste von allen. Das Glück, das mir dabei zuteil ward, überhebt sie der Verbindlichkeit, einer Pflicht nachzukommen, deren Erfüllung mich allerdings ehrt, denn ich weiß, dass Herr von Villefort nicht verschwenderisch mit einer solchen Gunst ist,
die aber trotzdem für mich nicht den Wert der inneren Befriedigung hat. Erstaunt über diesen Ausfall, auf den er durchaus nicht gefasst war, bebte Villefort und ein verächtliches Zucken seiner Lippen deutete an, dass er den Grafen von Monte Cristo nicht für einen sehr artigen Edelmann halte. Er schaute umher, um an irgendeinem Gegenstand das abgebrochene Gespräch anzuknüpfen, und sah die Karte, die Monte Cristo im Augenblick seines Eintritts betrachtet hatte.
»Sie beschäftigen sich mit Geographie«, sagte er. »Das ist ein lohnendes Studium, für Sie besonders, der Sie, wie ich höre, so viele Länder gesehen haben, als sich im Atlas verzeichnet finden.«
»Ja«, antwortete der Graf, »ich wollte mit dem Menschengeschlecht im Allgemeinen das vornehmen, was Sie täglich an Ausnahmen treiben, nämlich ein psychologisches Studium. Ich dachte, es würde mir dann leichter sein, vom Ganzen aus das Einzelne zu beurteilen. Ein algebraischer Grundsatz verlangt, dass man vom Bekannten zum Unbekannten und nicht vom Unbekannten zum Bekannten fortschreite. Aber setzen Sie sich doch, Herr Staatsanwalt, ich bitte Sie.« Monte Cristo bezeichnete dem Staatsanwalt einen Polsterstuhl, den vorzurücken der Gast sich selbst die Mühe nehmen musste. Der Graf war halb seinem Besuch zugewendet. Mit dem Rücken lehnte er sich ans Fenster und mit dem Ellenbogen auf die geografische Karte.
»Ah, Sie philosophieren«, versetzte Villefort nach einem kurzen Stillschweigen, währenddessen er, wie ein Athlet, der einen mächtigen Gegner trifft, Vorrat an Kräften gesammelt hatte. »Nun, mein Herr, bei meinem Ehrenwort, wenn ich wie Sie nichts zu tun hätte, so würde ich mir wenigstens eine minder öde Beschäftigung suchen.«
»Das ist wahr«, erwiderte Monte Cristo. »Der Mensch ist eine hässliche Raupe für den, der ihn unter dem Mikroskop betrachtet. Doch Sie sagten, ich hätte nichts zu tun. Denken Sie etwa, Sie hätten etwas zu tun, oder, um deutlicher zu sprechen, wähnen Sie, was Sie tun, sei der Mühe wert, davon zu reden?« Herr von Villeforts Erstaunen verdoppelte sich bei diesem zweiten scharfen Schlag des seltsamen Gegners. Seit langer Zeit hatte er kein so starkes Wort anhören müssen. Er erwiderte sofort:
»Mein Herr, Sie sind ein Fremder und haben nach Ihrer eigenen Äußerung einen Teil Ihres Lebens im Orient zugebracht. Sie wissen also nicht, welchen vorsichtigen, abgemessenen Gang bei uns die in barbarischen Ländern so rasche und blutige Justiz hat.«
»Doch, mein Herr, doch. Sie geht mit hinkendem Fuß. Ich weiß das alles, denn ich habe mich hauptsächlich mit der Justiz aller Länder beschäftigt. Ich habe das kriminelle Verfahren aller Nationen mit der natürlichen Justiz verglichen und hierbei gefunden, dass das Gesetz der Urvölker, das Gesetz der Wiedervergeltung, das ist, das dem Willen Gottes am meisten entspricht.«
»Würde dieses Gesetz eingeführt, mein Herr«, entgegnete der Staatsanwalt, »so müsste es unsere Gesetzbücher ungemein vereinfachen, und die Beamten hätten so dann, wie Sie soeben sagten, allerdings nicht mehr viel zu tun. Mittlerweile gelten unsere Gesetzbücher mit ihren den gallischen Sitten, den römischen Gesetzen, den fränkischen Gebräuchen entnommenen Bestimmungen. Aber die Kenntnis all dieser Gesetze erwirbt man sich, wie Sie zugestehen werden, nicht ohne lange Arbeit, und es bedarf zur Erringung dieser Kenntnis ausgedehnter Studien. Und ist sie einmal errungen, großer Geisteskraft, sie festzuhalten.«
»Ich bin auch dieser Meinung, doch alles, was Sie in Beziehung auf das französische Gesetzbuch wissen, weiß ich nicht nur hinsichtlich des Letzteren, sondern auch hinsichtlich der Gesetzbücher aller Nationen, die englischen, die türkischen, die japanischen, die hindostanischen Gesetze sind mir ebenso bekannt wie die französischen.«
»In welcher Absicht haben Sie dies alles gelernt?«
fragte Villefort erstaunt. Monte Cristo lächelte und sagte: »Mein Herr, ich sehe, dass Sie, obgleich Sie im Rufe eines großen Mannes stehen, alles aus dem materiellen, gewöhnlichen Gesichtspunkt der Gesellschaft betrachten, das heißt, aus dem beschränktesten Gesichtspunkt, den der menschliche Geist einnehmen kann.«
»Wollen Sie sich näher erklären, mein Herr?«
sagte Villefort immer mehr erstaunt. »Ich verstehe Sie nicht ganz.« »Ich sagte, dass Sie, die Augen auf die gesellschaftliche Organisation der Nationen heftend,
nur die Federn der Maschine sehen und nicht den erhabenen Werkmeister, der sie in Tätigkeit setzt. Ich sage, dass sie um sich her nur die Titelträger sehen, deren Patente von den Ministern oder vom König unterzeichnet sind, und dass die Menschen, die Gott über die Titelträger, die Minister und die Könige stellte, indem er ihnen eine besondere Sendung gab, ihrer Kurzsichtigkeit entgehen. Tobias hielt auch den Engel, der ihm das Gesicht zurückgegeben hatte, für einen gewöhnlichen Menschen. Die Nationen hielten Attila, der sie vernichten sollte, für einen Eroberer wie alle Eroberer, und beide mussten ihre göttlichen Sendungen offenbaren, damit man sie erkannte. Der eine musste sagen, ich bin der Engel des Herrn, und der andere, ich bin der Hammer Gottes, ehe ihr wahres Wesen erkannt wurde. Also, sagte Villefort, der immer mehr erstaunt mit einem Erleuchteten oder mit einem Narren zu sprechen glaubte, also betrachten Sie sich als eines von den außerordentlichen Wesen, von denen Sie soeben sprachen? Warum nicht? Entgegnete kalt Monte Cristo. Entschuldigen Sie, versetzte Villefort fast bestürzt, wenn ich nicht wusste, dass ich zu einem Manne kam, dessen Kenntnisse und geistige Fähigkeiten so weit das Gewöhnliche überragen. Bei uns, den unglücklich verderbten Erzeugnissen der Zivilisation, ist es nicht gebräuchlich, dass Edelleute wie Sie, die im Besitze eines unermesslichen Vermögens sind oder wenigstens scheinen, ihre Zeit mit gesellschaftlichen Spekulationen, mit philosophischen Träumen verlieren, die höchstens geeignet sind, die Menschen zu trösten, die das Schicksal von den Gütern der Erde enterbt hat. »Ei, ei«, versetzte der Graf, »sind Sie denn zu Ihrer hohen Stellung gelangt, ohne Ausnahmen zuzulassen oder angetroffen zu haben?« Üben Sie nie Ihren Blick, der doch der Schärfe und Sicherheit so sehr bedürfte, um mit einem Schlage den zu erkennen, auf den eben dieser Blick gefallen ist? Sollte nicht ein öffentlicher Beamter, der beste Anwender des Gesetzes, der schlaueste Ausleger seiner Dunkelheiten, eine stählerne Sonde zur Prüfung der Herzen sein, ein Probierstein zur Untersuchung des Goldes, das sich in jeder Seele mit mehr oder weniger Legierung findet? »Mein Herr, Sie setzen mich ganz in Verwirrung. Bei meinem Wort, ich habe nie jemand sprechen hören wie Sie.« »Dies ist der Fall, weil Sie stets in den Kreis der gewöhnlichen Bedingungen gebannt geblieben sind und es nie wagten, sich mit einem Flügelschlag in die höheren Sphären zu erheben, die Gott mit unsichtbaren und ausnahmsweisen Wesen bevölkert hat.« »Ah«, rief Villefort lächelnd, »ich gestehe, ich möchte es gern wissen, wenn ein solches Wesen mit mir in Berührung kommt.« »Ihr Wunsch ist erfüllt. Sie haben soeben davon Kenntnis erhalten und ich wiederhole es.«
»Also Sie selbst?«
»Ich bin eines von diesen Ausnahmewesen. Ja, mein Herr. Und ich glaube, dass sich bis auf den heutigen Tag noch kein Mensch in einer Stellung befunden hat, die der meinigen ähnlich gewesen wäre. Die Reiche der Könige sind begrenzt. Entweder durch Gebirge oder durch Flüsse, durch die Schranken der Sitte oder Sprache. Mein Reich ist groß wie die Welt, denn ich bin weder Italiener, noch Franzose, noch Hindu, noch Amerikaner, noch Spanier. Ich bin Kosmopolit. Kein Land kann sagen, ich gehöre ihm durch die Geburt an. Gott allein weiß, in welchem Land ich sterben werde. Ich befolge alle Gebräuche, rede alle Sprachen. Nicht wahr, Sie halten mich für einen Franzosen? Denn ich spreche Französisch mit derselben Leichtigkeit und derselben Reinheit wie Sie? Wohl. Ali, mein Nubier, hält mich für einen Araber. Bertuccio, mein Intendant, für einen Römer. Und Aide, meine Sklavin, für einen Griechen. Sie sehen also, da ich keinem Land angehöre, von keiner Regierung Schutz verlange, keinen Menschen als meinen Bruder anerkenne, so vermag auch keine von den Bedenklichkeiten, welche die Mächtigen zurückhalten, oder keines von den Hindernissen, welche die Schwachen lähmen, mich zu lähmen oder zurückzuhalten. Ich habe nur drei Gegner, und ich sage nicht Besieger, denn durch Beharrlichkeit unterwerfe ich sie. Zwei sind die Entfernung und die Zeit. Der dritte und furchtbarste ist mein Zustand als sterblicher Mensch. Dieser allein kann mich auf dem Weg, auf dem ich fortschreite und, ehe ich das Ziel erreicht habe, nach dem ich strebe, aufhalten. Alles Übrige habe ich berechnet. Alles, was die Menschen die Wechselfälle des Schicksals nennen, habe ich vorhergesehen, und vermag mich auch einer zu treffen, so kann er mich doch nicht niederwerfen. Sterbe ich nicht, so werde ich immer das sein, was ich bin. Deshalb sage ich Ihnen Dinge, die Sie nie gehört haben, selbst nicht einmal aus dem Munde der Könige, denn die Könige bedürfen ihrer, und die anderen Menschen haben Furcht vor ihnen. Wer sagt sich nicht in einer Gesellschaft, die so lächerlich organisiert ist wie die unsere, vielleicht werde ich es eines Tages mit dem Staatsanwalt zu tun haben.
Aber können Sie dies nicht selbst sagen? Denn sobald Sie in Frankreich wohnen, sind Sie natürlich den französischen Gesetzen unterworfen.
Ich weiß das wohl, erwiderte Monte Cristo. Doch wenn ich in ein Land gehen muss, fange ich damit an, dass ich durch Mittel, die nur ich besitze, alle Menschen prüfe, von denen ich etwas zu fürchten oder zu hoffen habe. Und es gelingt mir, sie ebenso gut oder vielleicht noch besser zu kennen als sie sich selbst. Infolgedessen ist jeder Staatsanwalt mehr in Verlegenheit als ich.
Damit wollen Sie sagen,
versetzte Villefort zögernd,
dass bei der Schwäche der menschlichen Natur jeder Mensch Ihrer Ansicht nach Fehler begangen hat?
Fehler oder Verbrechen, sagte Monte Cristo gleichgültig.
Und dass Sie allein unter den Menschen, die Sie, wie Sie selbst sagen, nicht als Ihre Brüder anerkennen,
versetzte Villefort mit leicht bebender Stimme,
und dass Sie allein vollkommen sind?
Nein, nicht vollkommen, sondern nur undurchdringlich. Doch genug davon, mein Herr, wenn Ihnen das Gespräch missfällt. Ich bin dann ebenso wenig durch Ihre Justiz bedroht, wie Sie durch mein doppeltes Gesicht.
Nein, nein, mein Herr,
entgegnete rasch Herr von Villefort, der ohne Zweifel befürchtete, es könnte scheinen, als wollte er das Terrain aufgeben.
Durch Ihr glänzendes und erleuchtendes Gespräch haben Sie mich über den gewöhnlichen Standpunkt erhoben. Wir unterhalten uns nicht mehr, wir philosophieren. Sie wissen ja, welche grausamen Wahrheiten sich oft die Theologen in der Sorbonne oder die Philosophen bei ihren Disputationen sagen. Nehmen wir an, wir disputieren über soziale Theologie oder theologische Philosophie. So bemerke ich Ihnen ganz einfach: Mein Bruder, du frönst dem Stolz. Du stehst über den anderen, aber Gott steht über dir.
Über allen, erwiderte Monte Cristo mit so tiefer Bewegung, dass Villefort unwillkürlich schauderte. Ich habe meinen Stolz für die Menschen, für diese Schlangen, die stets bereit sind, sich gegen den zu erheben, der sie mit der Stirn überragt, ohne sie mit dem Fuß zu zertreten. Doch vor Gott, der mich aus dem Nichts hervorgezogen hat, um mich zu dem zu machen, was ich bin, lege ich diesen Stolz ab.
Dann bewundere ich Sie, Herr Graf,
sagte Villefort, der sich zum ersten Mal bei dieser seltsamen Unterredung dieser aristokratischen Anrede dem Fremden gegenüber bediente.
Ja, ich sage Ihnen, wenn Sie wirklich stark, wirklich erhaben, wirklich heilig oder undurchdringlich sind, so seien Sie stolz darauf.
Aber Sie haben doch irgendeinen Ehrgeiz. Ich hatte einen. Auch ich bin, wie dies allen Menschen einmal im Leben begegnet, vom Satan auf den höchsten Berg der Erde geführt worden. Hier zeigte er mir die ganze Welt und sagte zu mir, wie er einst zu Christus gesagt hat,
»Sprich, Menschenkind, was willst du, wenn du mich anbetest?«
Ich sann lange nach, denn seit geraumer Zeit zehrte wirklich ein furchtbarer Ehrgeiz an meinem Herzen. Dann antwortete ich ihm, »Ich habe stets von der Vorsehung sprechen hören, und dennoch habe ich sie nie erschaut, noch irgendetwas, das ihr gleicht. Das bringt mich auf den Glauben, sie bestehe gar nicht. Ich will selbst die Vorsehung sein, denn das Schönste, das Größte, das Erhabenste, was ich kenne, ist zu belohnen und zu bestrafen.« Aber Satan neigte das Haupt, stieß einen Seufzer aus und erwiderte,
»Du irrst dich, die Vorsehung besteht. Nur siehst du sie nicht, weil sie, eine Tochter Gottes, unsichtbar ist wie ihr Vater. Du hast nichts gesehen, was ihr gleicht, weil sie mit verborgenen Federn wirkt und auf dunklen, unbekannten Wegen wandelt. Alles, was ich für dich tun kann, besteht darin, dass ich dich zu einem der Werkzeuge der Vorsehung mache.
Der Handel wurde abgeschlossen. Ich verliere dabei vielleicht meine Seele, doch gleich viel. Er reut mich nicht.
Villefort schaute Monte Cristo mit dem höchsten Erstaunen an und fragte:
Haben Sie Verwandte, Herr Graf?
Nein, ich bin allein auf der Welt.
Schade. Sie hätten ein Schauspiel sehen können, das Ihren Stolz wohl gebrochen hätte. Sie sagen, Sie fürchten nur den Tod?
Ich sage nicht, dass ich ihn fürchte. Ich sage nur, er könnte mich aufhalten.
Und das Alter?
Meine Sendung wird vollendet sein, ehe ich alt bin.
Und der Wahnsinn?
Ich bin beinahe wahnsinnig geworden und Sie kennen den Satz »Non bis in eodem«, was so viel heißt wie »nie zweimal das Gleiche«. Es ist ein strafrechtlicher Grundsatz und gehört folglich in Ihr Reich.
»Mein Herr«, versetzte Villefort, »es gibt noch etwas anderes zu fürchten als den Tod, das Alter oder den Wahnsinn. Zum Beispiel den Schlaganfall«, diesen Wetterstrahl, der sie trifft, ohne sie zu zerstören und der doch alles wertlos macht. Wenn Sie einmal Lust haben, dieses Gespräch in meinem Haus fortzusetzen, mit einem Gegner, der fähig ist, sie zu begreifen und begierig sie zu widerlegen, so zeige ich Ihnen meinen Vater, Herrn Nortier von Villefort, einen der heftigsten Jakobiner der französischen Revolution, einen Mann, der zwar nicht wie Sie alle Reiche der Erde gesehen, aber zum Umsturz eines der mächtigsten beigetragen hat. Nun, mein Herr, das Zerspringen eines Blutgefäßes in einem Gehirnlappen hat dies alles zerstört, und zwar in einer Sekunde. Herr Nortier, der mit Revolutionen spielte, der Frankreich nur noch als ein großes Schachbrett betrachtete, von dem Bauern, Türme, Ritter und Königin verschwinden mussten, weil der König matt war. Der furchtbare und gefürchtete Herr Nortier, war am anderen Tage nur noch ein armer, schwacher Greis, dem Willen des schwächsten Wesens im ganzen Haus, seiner Enkelin Valentin, unterworfen.
»Ah, dieses Schauspiel ist weder meinen Augen noch meinem Geist fremd«, entgegnete Monte Cristo. »Ich bin ein wenig Arzt und habe, wie meine Kollegen, wiederholt die Seele in der lebendigen oder in der toten Materie gesucht, und sie ist, wie die Vorsehung, obgleich meinem Herzen gegenwärtig, doch für meine Augen unsichtbar geblieben. 100 Schriftsteller haben seit Sokrates, seit Seneca, seit dem heiligen Augustin, seit Gall den Vergleich gemacht, den Sie machen, aber dennoch begreife ich, dass die Leiden eines Vaters den Geist eines Sohnes stark beeinflussen können. Da Sie mich dazu auffordern, so werde ich zur Förderung meiner Demut dieses furchtbare Schauspiel betrachten, das Trauer in Ihr Haus bringen muss.«
»Es wäre dies ohne Zweifel der Fall, hätte mich Gott nicht reich entschädigt. Während der Greis sich mühsam zum Grab schleppt, treten zwei hübsche, blühende Kinder frisch ins Leben. Valentin, eine Tochter aus meiner ersten Ehe mit Fräulein René von Sommerat, und Edouard, der Sohn, dem sie das Leben gerettet haben.«
»Und was schließen Sie daraus?«
»Ich schließe daraus, dass mein Vater, von Leidenschaft irregeführt, eines von jenen Versehen begangen hat, die der menschlichen Gerechtigkeit entgehen, aber von der Gerechtigkeit Gottes gesöhnt werden. Und dass Gott, der nur eine Person treffen wollte, auch nur eine geschlagen hat.«
Monte Cristo konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Leben Sie wohl, mein Herr«,
sagte Villefort, der schon seit einiger Zeit aufgestanden war.
»Indem ich Sie verlasse, trage ich ein Gefühl der Hochachtung mit mir fort, das Ihnen hoffentlich angenehm sein wird, wenn Sie mich näher kennen, denn ich bin nichts weniger als ein Mensch vom Alltagsschlag. Überdies haben Sie sich meine Frau zur ewigen Freundin gemacht.«
Der Graf verbeugte sich und begleitete Herrn von Villefort nur bis an die Tür seines Kabinetts. Der Staatsanwalt kehrte zu seinem Wagen zurück, wobei zwei Lakaien vorauseilten, die ihm auf den Wink ihres Herrn den Schlag öffneten. Als Villefort verschwunden war, sagte Monte Cristo, einen schweren Seufzer aus seiner gepressten Brust ausstoßend,
Genug des Gifts. Und nun, da mein Herz voll davon ist, wollen wir das Gegengift suchen.« Und er schlug einmal auf das Glöckchen und sagte zu dem eintretenden Ali: »Ich gehe zur gnädigen Frau hinauf. In einer halben Stunde muss der Wagen bereit sein.«